Und so konnte dank der Vermittlung des Schattenstaates und seines Großkanzlers der Ukraine-Konflikt beigelegt und Frieden zwischen den Weltmächten geschlossen werden. Die Präsidenten beider Länder erhielten zur Unterzeichnung der neuen Verträge exklusive Hörnerschreiber aus der offiziellen Stiftmanufaktur des Schattenstaates. Einst wird es so kommen, Freunde, und dann werden die Stifte, die ihr heute kauft, Zehntausende wert sein. Also haltet nicht ein und betrachtet den Kauf eines Hörnerstiftes nicht als Erwerb eines Schreibproduktes, sondern als eine Investition in eine spekulative Altersvorsorge. Heute vorstellen werden wir den Levio-Füllfederhalter in elegantem Schwarz und den Materia-Kugelschreiber mit Holzeinlagen. Außerdem hat Hörner seine Produktpalette erweitert und bietet nun auch sehr schicke Uhren an. Etwa das Modell Pulsar Sport Automatik hier. Mit ihr vergeht die Zeit gleich schneller oder auch langsamer, ganz wie man es braucht. Schreibwaren und mehr von Hörner. Da wird Zukunft geschrieben.
Gehen wir zum nächsten. Wir haben Unbubble. Und was ich jetzt bereue, aus dem Thumbnail wissen wir bereits, das hier ist irgendwie ein Ex-Nazi, der jetzt zu uns spricht.
Wie viele Ex-Nazis es eigentlich gibt? Man sieht nie einen Nazi. Das ist halt so ein richtigen. Oder alles, was die da erzählen, ja, ich habe 1000 Leute verprügelt, hört man nie was von. Also,
es ist faszinierend,
wo sie die herbekommen.
Hast du die neueste Geschichte mitbekommen mit Hakenkreuzen aus menschlichem Blut? Also, wann immer so
eine Geschichte. Das war doch so ein Rumäne, oder?
Ja, genau, waren Rumäne am Ende. Wann immer so eine Geschichte so aufgeblasen wird, dass davor indisches Restaurant demoliert oder pakistanisches, keine Ahnung, Hakenkreuze hingeschmiert, wie immer Hakenkreuze falsch, stellte sich heraus, Versicherungsbetrug waren sie selber. Ne? Wieso muss man diese Fälle dermaßen in den Vordergrund rücken, wenn es doch so viele echte gibt?
Es gibt tatsächlich, habe ich bei Sabine Rückert gehört, das ist so eine Journalistin, die mal bei der Zeit gearbeitet hat, in Deutschland einen Experten dafür, der untersucht, ob du dir Hakenkreuze selbst in die Haut geritzt hast.
Ich hab's auch schon gehört, ja.
Weil das wohl so häufig vorkommt, dass man mehr falsch positive Fälle als tatsächliche Verbrechen dieser Natur hat.
Ja, also das Problem, das die Gesellschaft hat, ist halt ein pathologischer Umgang mit diesem Thema. Ein pathologischer Fokus auf die 12 Jahre. Und der treibt halt Blüten dieser Art die ganze Zeit.
Man ist halt stolz auf sein Land. Wenn es drauf ankam, dann bin ich ehrlich, dann habe ich zugeschlagen.
Man hat sich getroffen, man hat sich vollgelötet, irgendeiner hat angefangen Stress zu machen und dann hat man die Leute wirklich.
Man hat mal wieder die klassische Assi-Geschichte, ne? Die haben da auch nie irgendein, ja, da bin ich mal zur Versammlung gegangen, was die gesagt haben, das kam mir schon ganz vernünftig vor. Also, nein, es ist immer, ja, da habe ich mich besoffen, da habe ich voll die Fresse geschlagen in mein Leben, das war echt super.
Auf der Straße zusammengeschlagen, auf die eingetreten und ist dann weitergezogen.
Ich fand ihn ganz toll, weil der ein richtiger Hart-Nazi war und es war einfach für mich so ein tolles Gefühl, dass sich so jemand für mich interessiert.
Die haben mittlerweile ein
Selbstbewusstsein. Eine sogenannte Ostmolle, ja.
Und da kann euch jemand, der dort aus dieser Sache kommt, sagen, das ist gefährlich. Das ist wirklich gefährlich.
Okay, also dieser Brocken da muss ich schon zensieren vor der Kamera, weil sonst seine alten Kollegen kommen, oder wie? Sonst wird er da vom Schlaffertrupp zusammengeschlagen.
Das ist schon viel Überwindung, hat es gekostet, mich heute hierher zu setzen.
Ich erzähle meine Geschichte heute, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, darüber zu reden. Ich habe das Gefühl, dass es oft so verklärt wird und dann auf einmal sind die Leute dann, wie sie sind.
Vincent, ist das nicht... Der kommt mir so bekannt vor. Haben wir nicht mal ein Video über den gemacht? Warte mal. Moment. Der hat auf jeden Fall einen YouTube-Kanal. Ich glaube, über den haben wir mal ein Video gemacht.
Mhm.
Das war aber doch so ein Linker. Also ich glaube, wir hatten den mal irgendwo, weil er was über die AfD gesagt hat, so aus einer linken Perspektive. Und jetzt kommt der mir hier, das ist ein Ex-Nazi oder sowas. Also, das ist ja faszinierend. Machen wir ruhig weiter.
Haben ihre Weltanschauung... Und man muss früher hingucken, sich anschauen, wie Leute aufwachsen.
In meiner Jugend war es für mich relativ einfach, in die rechte Szene reinzurutschen, weil ich es halt von zu Hause auch irgendwie mitbekommen habe. Wir hatten, glaube ich, so eine schwarz-weiß-rote NPD-Flagge im Keller hängen.
In meiner Familie wurde eigentlich gar nicht über Politik geredet. Vielleicht hätten die. drüber reden sollen, was sie wählen. Weil informiert waren eigentlich beide.
Für mich war das normal, dass Leute im Umkreis von meiner Familie Kameradschafts-T-Shirts anhaben oder MBD-Pullover. Und dann musst du halt auch jedes Lied mithören. Und dann wird auch noch zwischendurch, na, hör noch mal ich zu, hör noch mal ich hin, da lernst du noch was.
Auf der Erfurter Hauptschule, die ersten Eigenarten, die ich mitbekommen habe, ist, dass ich in die Klasse reinkomme und die begrüßen sich mit dem Hitlergruß. Das ständige Rumgelaber mit irgendwelchen rassistischen Vokabeln, antisemitischen Vokabeln, dass man angefangen hat, so Judenwitze zu machen. Und
also, während ich denke, dass er, was die Proportionen davon angeht, massiv übertreibt, bleibt bestehen, du kannst kein ultimatives Tabu haben, ohne dass gerade Heranwachsende, gerade so die Bart Simpson-esken Jungen, sich darüber lustig machen werden, ja, auf alle möglichen nicht. Arten und Weisen. Das geht nicht.
Andersrum, je stärker das Tabu ist, desto mehr wird das zum Witz.
Ja. Und das rührt nicht von irgendeiner ideologischen Überzeugung oder so. Das rührt einfach davon, dass du denen mit der Moralkeule kommst, dass denen ständig eine Moralkeule gekommen wird, was etwas quasi schon metaphysisch Aufgeladenes betrifft, dass Dämonische aus der Vergangenheit und der natürliche Reflex von rebellischen Heranwachsenden ist, ja gut, dann spiele ich jetzt mal etwas damit. Dann nehme ich das jetzt nicht ganz ernst und gebe euch mal ein paar von den Dingen, die ihr nicht sehen wollt.
Die ersten Lieder gehört hat. Das war so, glaube ich, der Erstkontakt, dass wir damals noch so crackige Sony Ericsson-Handys hatten, wo man sich so Sachen mit Infrarot hin und her geschickt hat. Und da haben ganz abartige Videos dazu gehört und eben auch relativ explizite Lieder, wo man sich dann gefreut hat, die zu hören und sich so dachte, so, okay, krass, das ist verboten, aber ich habe das jetzt auf meinem Handy und irgendwie ist es cool. Hauptsache, es ist halt hart. Hauptsache, es werden entweder Frauen oder Ausländer erniedrigt. Hauptsache, es ist irgendwas, was aneckt.
Ja, aber es stört dich ja auch nicht, wenn es irgendein schwarzer Rapper macht. Ich meine, hör dir irgendeinen Rap-Text an, das ist die ganze Zeit, also erstmal ist das explizit homophob, so wie es im Neusprech heißt, das geht die ganze Zeit um Gewalt, es geht die ganze Zeit um Bitches, es geht die ganze Zeit darum, dass irgendwer abgeknallt wird und damit hast du kein Problem. Das ist dann die Kunst des Ghettos, ja, das, der Aufschrei der gequälten Seele. Wenn es irgendein Deutscher macht, dann ist es ein Verbrechen.
Lustigerweise habe ich heute für einen Tweet eine Grafik erstellt oder leicht bearbeitet, die genau dazu passt, also wenn du von den homophoben Texten sprichst, ne? Das ist eine einfache Rechnung in der Opferhackordnung. Migrantische Männer, auch heterosexueller Ausrichtung, sind höher gestellt als weiße Schwule, insofern scheiß drauf.
War eine Form von Kultur, also so wie Punks mit bunten Haaren an der Krämerbrücke Bier gesoffen haben und die Emos am Bahnhof saßen und sich geritzt.
Es sind immer solche, wie du schon angesprochen hast, ja, um das vielleicht noch etwas weiter auszubreiten. Es ist nie einer, der irgendeine Form von theoretischem Fundament hat und sei es auch nur angedeutet oder so, der auch nur kommen würde mit ein paar Kriminalstatistiken oder so. Diese Aussteiger, die dann die hundertprozentige Kehrtwende machen, dann irgendwie zu linken YouTubern werden, wie wir gerade gesehen haben, die sind immer kulturrechts, waren halt in so einer Szene drin, hatten Freunde dieser Art, haben irgendwie so Musik gehört, aber die waren nie weltanschaulich wirklich tief da drin. Und das, also selbst die ganze Szene, aus der sie kommen, ist eigentlich nur eine Kultursache, ist eigentlich nur eine Gemeinschaftsgefühl und eine Optiksache. Also sie stehen auf eine Ästhetik, sie stehen nicht auf eine Ideologie.
Also in meiner Schule wussten wir auch, was Lanzer war und haben ein paar Lieder davon gehört. Kein Mensch war da rechts. Also meine Hinwendung zur Politik überhaupt erst, die kam erst viel später, lange nach der Schule. Es ist seltsam, wie das bei denen läuft.
Gab es halt auch Faschos und die haben Thor Steiner getragen und eine Glatze gehabt und waren aufgepumpt und gewaltbereit. Da ist irgendwas passiert und da wollte man dazugehören.
Gewaltbereit? Ja, jeder sucht sich halt die Subkultur, zu der er irgendwie passt, ne? Wenn du halt ein schlaksiger Typ bist mit schwarzen Haaren und dir gern dunkle Musik anhörst, dann wirst du halt so ein Gothic-Kaspar. Und wenn du halt eher ein stabiler Kerl bist, der gern ins Fitnessstudio geht und im Osten aufgewachsen bist, dann wirst du halt ein Fascho oder sowas. Also so ein Subkultur-Fascho.
Tatsächliche gewaltbereite, aufgepumpte Faschos, wie er sie hier beschreibt, sind wahrscheinlich die knappeste Ressource, die es in Deutschland überhaupt gibt. Also wonach es eine Nachfrage gibt, die so hoch ist, dass sie bei weitem nicht gestillt werden kann durch das, was dann tatsächlich passiert. Wenn, also diese gewaltbereiten Faschos können ja nicht so gewaltbereit sein, denn sonst müsstet ihr uns ja nicht alle paar Wochen irgendwas wie die Hakenkreuze aus Blut von den Rumänen unter die Nase halten, sondern ihr hättet halt Ronny und der hat wieder mal jemandem auf die Fresse gekloppt und dann irgendwie ein Hakenkreuz in seinen Arm geritzt oder so. Das habt ihr aber nicht, aus irgendeinem Grund.
Ja, stattdessen habt ihr, wie gesagt, einen Experten dafür, der die Fälschung herausfinden muss und irgendwas, was vor 30 Jahren im Osten passiert ist. Einmal.
Ich bin damals sehr offen mit meiner Einstellung zum Rechtsextremismus umgegangen. So Vaterlandsliebe, Patriotismus, diese ganzen...
Und natürlich wieder dem fließenden Verlaufzeichen.
Phrasen, die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Schau dir an, was wir für...
Die Geschichte wird aber auch von Siegern geschrieben. Nicht nur, klar, es gibt so eine was wie die unabhängige Kraft der Wahrheit auch, aber... Also die Interpretation vor allem dessen, was passiert ist, die ist schon stark narrativabhängig. Du kannst es ja sehen. Wer kontrolliert die Interpretation der Ereignisse, die hier in Deutschland stattfinden, ne?
Das Land eigentlich war. Schau dir an, was wir eigentlich für Ressourcen hätten. Und das alles haben wir nicht mehr. Und die sind schuld, aber wir können dafür sorgen, das wieder zu erlangen. Diese Ideologie hat teilweise in mir wirklich auch echten Schmerz und echte Traurigkeit und echte Verzweiflung ausgelöst über mein Land und was hier gerade passiert, so rückblickend total irrsinnig.
Ja. Jetzt gehst du auf die Straße, denkst du, eigentlich alles tutti.
Also, ja, super.
In irgendeinem Dorf in Ostdeutschland tust du das vielleicht tatsächlich.
Irgendwann wird das ja auch nicht mehr nur noch so eine Sache von deinem Umfeld, sondern du denkst ja wirklich so.
Das Deutschsein war nicht vermeintliche Pünktlichkeit oder qualitativ hochwertig arbeiten oder so eine Scheiße, sondern das war schon, wir sind deutsch, wir haben damals die halbe Welt auseinandergenommen, wir lassen uns hier unterdrücken von vermeintlichen Minderheiten und da müssen wir uns dagegen positionieren und wir sind stabil und lassen uns gar nichts sagen.
Das ist schön, aber also ich meine, von mir aus, könnt ihr nicht das eine mit dem anderen verbinden? Könnt ihr nicht pünktliche, fleißige, gute Deutsche sein und das andere trotzdem denken? Ich meine, warum geht das nicht zusammen?
Hätte ich damals die Möglichkeit gehabt mit TikTok, dass ich mein Handy aufmache und ich swipe durch und ich sehe die JN, wie sie hier im Elbsandsteingebirge wandern geht und die machen sich einen Koppelschnitt und das sind gute Jungs und die halten zusammen und das ist eine Community. Das war alles, was ich gerne gehabt hätte damals. Dazugehören, brachial auftreten, Teil von einer Gruppe sein, jemand zu sein, am besten noch irgendeine Fahne in der Hand zu haben und so, geil, Alter, JN und jetzt geht's los.
Ja, aber es ist ja auch so, also ich meine, mit der JN habe ich gar nicht so viel persönlichen Kontakt, aber also ich bin jetzt eher ein Einzelgänger, ich komme schon gut klar, wenn der meiste Teil des Jahres ich allein verbringen kann, aber die interessantesten und auch wirklich diszipliniertesten, aufrechtesten, klügsten Menschen, die ich bisher getroffen habe, das waren häufig irgendwelche Rechten. Ne?
Ja, bei weitem. Ich meine, bei der JN und generell den Sachen, die mit der NPD zu tun haben, hat man immer eine gewisse Distanz. A, weil ja sogar unsere Kreise noch verbrannt werden oder in der Öffentlichkeit weiter verbrannt werden können durch eine Verknüpfung der beiden Sachen. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Zweck hier von gerade. Ne? Also sie kommen mit grundvernünftigen Punkten, dann kommen sie mit, keine Ahnung, ich habe Ausländern aufs Maul gehauen und mich zugesoffen und so weiter. Sie wollen das quasi zu einer Plempe machen. Und jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen.
Ja, also ich kann ja mal zu JN sagen, wie gesagt, ich habe nur begrenzte Kontakte zu Leuten, die da mal drin waren oder sowas. Viele von denen entsprechen überhaupt nicht dem Klischee, die sind sehr intelligent, sehr ambitioniert. Na, wenn man mit denen spricht, die sagen auch, ja, klar, es gab hier und da mal den Shitsu auch bei denen, ne? Also es gibt schon Leute, mit denen man sich nicht einlassen wollte. Aber da haben auch die sich gefragt, so, ist das jetzt einer, der hier vom Verfassungsschutz geschickt wurde oder ist das einfach ein natürlicher Geisteskranker oder so weiter? Aber viele von denen, das sind ordentliche Leute, und die sind auch nicht so geendet, ja? Die haben irgendwann vielleicht mal gesagt, ja gut, mit der JN geht's für mich nicht so weiter, dann gehe ich jetzt, sag ich mal, zu den Identitären oder mach unabhängig davon was. Aber halt dieser moderaten Wechsel in der Position und so weiter, die sich immer noch in einem rechten Weltbild identifizieren, die kommen in so einer Doku ja nie vor.
Ja, im Gegenteil. Dass das überhaupt kein Wechsel ist und dass ein fließender Verlauf herrscht zwischen im Grunde genommen AfD-Libcon und Hooligan, Axel Reitz als Hitler von Köln damals oder Schlaffer in den Baseballschlägerjahren, ist ja der Punkt von dieser Doku.
Ich würde sagen, das ist eine sehr dominante Welt. Wir sind stark, wir sind mächtig. Die wollen zumindest alle Alphas sein. stabile Leute, Seidenscheitel, ordentliche New Balance, so, die sind ja auch immer alle gepflegt rumgerannt, so. Und auf die hat man dann so aufgesehen, so, boah, krass, mit dem mache ich jetzt mal was, so.
Ja, das ist doch wunderbar. Also, was ist dein Problem?
Da mal eh zwei Leute der Hand geben und dir Hallo sagen, gerade in der Disco, und das sehen ja auch andere, und irgendwann bist du dort mittendrin und fühlst dich halt auch, ehrlich gesagt, gut dabei, weil das ein absolutes Gefühl von Macht ist.
Ich hatte schon immer davon geträumt, früher auch einer von den harten Jungs zu sein, der so diese klassischen männlichen Werte hat, der einfach dir in die Schnauze haut, wenn du frech wirst, der seinen Respekt einfordert, seinen Willen auch mit Gewalt durchsetzen kann, weil das war das Ideal, was wir damals hatten.
Ja, ist immer die Frage, wie sich das in der Realität durchlebt. Das ist ja kein grundschlechtes Ideal. Klar, wenn irgendeiner nach dem Weg fragt und ihn direkt auf die Fresse gibst oder sowas, dann ist das vielleicht ein bisschen viel. Aber so im Prinzip, dass Gewalt zumindest eine Option ist, wenn der andere es gar zu weit treibt, naja, das sollte man sich nicht ganz versagen.
Sicherlich. Ich meine, auch hier machen sie ja quasi eine Dichotomie aus. Es gibt entweder das oder es gibt halt, wir lassen uns komplett verweichlichen. Und die Grundrichtung ist da sicherlich besser in dem, was er gerade geschildert hat.
Ja.
Dort sind Frauen auch einfach nicht so oft vertreten.
Läuft ja auch in jedem anderen Land so, ne? In der, was weiß ich, in Afghanistan, in der Türkei und in Nordafrika, da hast du die Probleme nicht, dass da einer sagt, oh, guck dir mal, wie sich die Männer benehmen. Die benehmen sich ja wie Männer.
Ja, ich meine, wir haben es dann auch wieder zu tun, weil uns das so abhanden gekommen ist. Und ich glaube, das spielt auch da rein, weshalb so Leute wie die häufig als Cartoon-Charaktere enden, die dann wieder verwendet werden vom Mainstream. Also ich meine jetzt nicht in der Form von dieser Aussteiger-Doku oder dem Dokuchen hier, sondern in Form von einfach nur abschreckenden Beispielen dafür. Weil uns halt die Grundrichtung von Männlichkeit abhanden gekommen ist, gehen die Leute dann in ein Extrem, das eigentlich niemals zum wirklich ausgelebt werden da war, sondern eher als Richtwert, eher als ein, das ist männlicher als das andere. Ihr müsst jetzt nicht alles so machen, wie dieses Ideal es vorlebt, aber das ist die richtige Grundrichtung. Und ich glaube, ein entspannter Umgang damit, wie du ihn in wahrscheinlich dem Großteil der Welt abseits vom Westen heute noch vorfinden würdest, bei dem jetzt nicht jeder die ganze Zeit versucht oder besessen davon ist, wie männlich in jeder Situation rüberkommt, der ist nur möglich, wenn diese Grundrichtung eben weiterhin da ist.
Und ich glaube, da ist man dann auch dort als Frau was Besonderes. Und auch ich habe Sachen gemacht, wahrscheinlich nur in dem Gefühl heraus, da irgendwie die Auserwählte zu sein, die Besondere zu sein. Der könnte bestimmt jede aus diesem Spektrum haben, aber ich darf zu ihm kommen. Das sind nicht alle deine Freunde, nur weil sie diese Ideologie teilen. Und das war mir damals so.
Die Hälfte sind Fett.
Gar nicht so bewusst.
Wenn es drauf ankam, dann bin ich ehrlich, dann habe ich zugeschlagen. Aber das ist halt, du findest dich dann in total blöden Situationen wieder, die du vielleicht selber gar nicht willst, aber du kannst halt auch nicht sagen.
Also, aber was heißt das denn jetzt? Wieso so sehr im Wagen lassen? Du hast dann zugeschlagen. Einfach irgendwelche Migranten, die irgendwo an der Ecke standen und da halt Migranten waren und das war ihr Verbrechen? Oder ihr habt euch gekloppt mit irgendwelchen anderen Hooligan-Gruppen dann von der Antifa-Couleur oder was? Das ist ja ein Riesenunterschied. Ersteres wäre halt genau das Bild, das gezeichnet werden soll. Und zweiteres wäre halt etwas, was die Gesamtgesellschaft nicht dermaßen betrifft. Also wenn es so wie bei Fußball-Fan-Hooligan-Gruppen, die sich treffen und auf die Fresse hauen, wen interessiert's eigentlich? Das bleibt ja unter denen.
Ist blöd, ist das unlogisch? So, aber so habe ich es gelernt. Du rennst halt nicht weg.
Du rennst halt nicht weg. Ja, das ist ja auch richtig. Also du warst nicht der Aggressor in der Situation, von denen du gerade redest, sondern du wurdest bedroht und hast dich dann körperlich gewehrt dagegen. Wo ist denn das Problem?
Ja, warum bist du dann nicht mitgefahren? Hattest du Angst? Und wenn jetzt sagst du denen, ja, ich hatte Angst, ich fühle mich da nicht wohl, das ist mir zu gewalttätig. Viel Spaß bei der Diskussion mit den Leuten, wenn du das zu denen sagst. Weil dann bist
ja,
du
aber was denn? Jetzt red doch mal über die Sache, um die es da geht.
Nämlich schwach. Und auch eine Gefahr, weil dann könntest du dich ja irgendwann dagegen stellen.
Wer wurde unter welchen Umständen zusammengeschlagen?
Man hat das einfach nicht hinterfragt, sondern man ist richtig stumpfsinnig immer wieder da rein.
Man weiß halt, dass es keine guten Stories davon gibt, ne? Denn ansonsten kämen sie hier. Ja, wenn die irgendwie zu erzählen.
Alles Größere steht in der Zeitung, ja.
Die wollen gerade so ein bisschen das Ding machen, ich muss an Fight Club denken, ist jetzt eine komische Assoziation, aber der Hauptcharakter da sagt ja irgendwie in diesen Krebs-Selbsthilfegruppen, wenn ich nichts sagte, dachten sie immer an das Schlimmste bei mir. Ne?
Ja, und genau.
Genau diesen Effekt wollen sie hier auch erzielen halt. Sie sagen nichts dazu, während natürlich, wenn sie irgendeine Geschichte, die auch noch wahr wäre oder auch nur ein Viertel wahr wäre, davon, wie sie irgendeinen kleinen Schwarzen da irgendwie zu zehnt die Birne zu Brei getreten haben, der danach querschnittsgelähmt war und psychologisch nie wieder auf sein Leben klarkam, natürlich würden die das hier ausbreiten wie Fick.
Ja. Rein. Ich habe neulich nochmal American History X geguckt und da gibt es ja die eine Szene, in der die diesen Supermarkt überfallen, irgendwie mit 30 Migranten drin. Stell dir mal vor, sowas würde in Deutschland vorkommen, wo du einfach 15 bewaffnete Baseballschläger-Typen hast mit Masken, die die Angestelltenschaft von irgendeinem größeren Supermarkt überfallen und verprügeln. Das hast du in landesweiten Medien, da hörst du einen Monat von nichts anderes.
Also quasi explizit, weil das irgendwie ein migrantisch geführter Supermarkt ist.
Ja.
Das war genau das, was man immer kritisiert. Mit die kommen hierher und dann wird sich nur noch geprügelt und die Messerstecher und die Klauen und sonst irgendwas waren 1:1 genau die Sachen, die wir den ganzen Tag gemacht haben. Also ohne Sinn.
Mit wem denn? Und die man ja kritisiert, wir kritisieren ein also Kippen der gesamtgesellschaftlichen Dominanz zu Ungunsten der einheimischen Bevölkerung durch eben die demografische Verschiebung, die ja stattgefunden hat, ist nicht so, als wenn sich mehr der einzelne Messerstechertat aufgeilt, sondern die ist halt ein Symbol dafür, dass sich die Lebensbedingungen für die Allgemeinheit drastisch verschlechtert haben. Aber was habt ihr denn gemacht? Ihr wart auf der Straße, ja, wie jetzt irgendwie ein Talahon oder so, auf der Straße und habt irgendwelchen Leuten Messer in die Rippen gesteckt oder wie? Oder irgendwen vergewaltigt oder was?
Bei mir war das
ist ja auch das richtige Kapitel dafür.
Es ist halt so, dass meine Mama irgendwann krank geworden ist. Und dann ist es halt wirklich so, dann bräuchtest du aber vielleicht mal jemanden, der außerhalb von Diskotheken und Schlägereien und dort mal hinfahren und diesmal machen, akzeptieren.
Okay, ich deute das jetzt mal vorsichtig als, ich hatte recht, es geht darum, dass sie sich mit anderen Hooligan-Gruppen linksextremer Couleur geprügelt haben. Also abseits von Schlägereien. Wenn ich mit 5 Freunden zu irgendeinem Migranten auf der Straße hingehe und den zusammenschlage, weil er Migrant ist, dann würde ich das nicht eine Schlägerei nennen.
Wirklich mal zu dir kommen. Na, aber dann sitzt du in deinem Zimmer und weinst, weil es dir wirklich scheiße geht. Na, und dann sitzt du aber alleine. So.
Das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Ich hab so viele rechte Leute kennengelernt, die grundaufrichtige, ehrliche Menschen sind, die man das einfach ansieht. Die sich ehrlich um andere Leute kümmern und Sorgen machen und so weiter. Das sind einfach, man würde ja fast sagen, normale, gute Menschen halt mit der rechten Einstellung. Ja? Also zu nicht geringen Teilen.
Nicht mal dran, die Leute anzurufen, weil du willst ja nicht schwach vor dem wirken. Und was zur Hölle ist denn das von...
Achso, er hat gar keinen angerufen. Also er hatte quasi dieses komische... übersteigerte Männlichkeitsding, diese Karikatur davon, so sehr in seinem Kopf, dass er, als es ihm scheiße ging, es niemandem sagen wollte. Und
lustigerweise, ich habe mal auf einer rechten Veranstaltung mit jemandem gesprochen, der mir exakt das erzählt hat, wie schlecht es seiner Mutter geht und wie lange er sich jetzt pflegen musste und dass sie neulich gestorben ist und dass das keine schöne Zeit für ihn war. Es ist original mal eine Diskussion, die ich mit jemandem hatte. Und
das ist auch ganz lustig.
Keine Ahnung.
Also ich würde behaupten, das, was ich immer beschreibe, quasi dieses Positivbild davon, man hat eine Grundrichtung der Männlichkeit, wo man hin will und man geht entspannt damit um. Das ist in der rechten Szene, wie ich sie kenne, in unserer Bubble und auch darüber hinaus, wenn irgendwie bei sowas wie jetzt der Seitenwechselkonferenz da unterwegs bist oder so, ist das der Fall. Also es wird einfach normal gehandhabt. Es ist nicht so, als wenn irgendwelche, keine Ahnung, Bilder davon im Kopf wären, dass man die immer Stärke projizieren muss, ansonsten wird man von den anderen zerfleischt oder so. Es ist eher das Gegenteil der Fall.
Eine Freundschaft.
Ich glaube, mein rechter Tiefpunkt war die Abschlussfahrt damals in Polen, wo wir uns kleinen Feiglingen reingezwitschert haben im Lanzerdeutsche Wuti-Shop. Man hat nur Rechtsrock gehört die ganze Zeit und hat Kippen geraucht und da irgendwie permanent nur irgendeine rassistische Scheiße gelabert.
Das war der Tiefpunkt. Also ihr habt häufiger rassistische Gewalt ausgeübt und so weiter. Aber bei irgendeiner Fahrt da wurde kleiner Feigling getrunken und rassistische Scheiße gelabert. Und das war der Tiefpunkt. Aha.
Das war.
Ja, keine Ahnung, es kommt mir auch so vor, als ob dein eigenes oder das Problem deiner Leute da nicht das rechte Weltbild ist, sondern die Asozialität. Hört halt mit dem Rauchen und dem Saufen auf. Und dann geht das wahrscheinlich besser in eurem Leben.
Schwach. Charakterlich vor allem. Schwach. Und feige, sich da so in diesem Kostüm dahinzustellen und irgendeine Scheiße nachzuplappern in der Hoffnung.
Ja, dann mach das doch nicht. Dann widersprich doch auch mal. Keine Ahnung. Also, du kannst auch Rechten widersprechen. Du kannst, es gibt natürlich ein Maß und eine Grenze. Du kannst jetzt nicht sagen, in der rechten Veranstaltung, ja, das mit der Massenmigration, das war eigentlich eine super Sache. Ja, da wirst du komisch bei euch. Da findest du keine Freunde. Aber eine ernste Strategiebesprechung zu sagen, ja, hier dieses Verhalten, das finde ich, das führt zu nichts und so weiter. Da passiert dir gar nichts.
Es hat so ein bisschen was von Nostalgie, finde ich, auf der Genre-Seite, dass diese Dokus immer noch machen. Ist so, als wenn sie einfach noch schwärmen würden von der Zeit, als das ihr Feind war.
Dadurch dazu zu gehören, anstatt so für sich selber irgendwann rauszufinden, und das hätte früher passieren müssen, du kannst auch einfach anders. Der erste Moment, wo ich mal angefangen habe, wirklich sowas wie einen politischen Gedanken zu formulieren, war 2015, als ich mich echt damit auseinandergesetzt habe. Also rein theoretisch müsste ich mit meiner aktuellen...
Warte mal. Dieser Typ war ein Rechter, einfach quasi Kulturrechts, Gefühlsrechts angehaucht, beziehungsweise halt
voll... Szenerechts so Subkulturrechts, ja.
Subkulturrechts bis 2015 und durch 2015 hat er sich dem Mainstream zugewandt.
Ich glaube...
Das ist verrückt.
Genau diese Analyse haben wir nämlich bei dem Video, was wir von ihm angeguckt haben, schon mal gemacht. Da hat er gesagt, 2015 habe ich mich politisiert und bin ich ein Linker geworden. Und da haben wir auch schon bemerkt, also es ist schon Wahnsinn, was man für eine Lebensgeschichte oder Wahrnehmung haben muss, um 2015 auf die Idee zu kommen, hier ist alles viel zu rechts. Also, ja.
Ja, ist auch verrückt, dass du quasi dann, wie es momentan aussieht, letztlich ins Verliererteam geswitcht bist, genau zu dem Zeitpunkt, als sie es im Begriff waren zu überreizen.
Wir eine hervorragende Lebensentscheidung getroffen.
Identität, jetzt full body auf diese Pegida-Demos gehen und da mitlaufen und sagen, Ausländer raus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist es nicht. Du musst nicht...
Ja, da habe ich mich umgesehen und gemerkt, ich bin ja nur von Boomern umgeben, vielleicht soll ich mal woanders hingehen.
Dir ein Lancer-T-Shirt anziehen, um dazu zu gehören, sondern du kannst auch dich dafür zu entscheiden, zu sagen, fick die, weil das ist wirklich nicht cool und ich spiele jetzt einfach noch ein bisschen öfter League of Legends, weil da...
Ich liebe es, dass das Angebot des Staates ist, das Subversion ausüben soll auf unsere Leute. Fick die, das ist einfach nicht cool und ich zocke jetzt einfach noch etwas mehr League of Legends. Ja.
Letztlich wenigstens keine Menschen mit. Und dann hatte ich Glück mit Menschen, die ich...
Das ist so flach. Ne? Also, was ist, wie tief waren deine Überzeugungen? Wenn deine Überzeugung war, es gibt zu viele Migranten in Deutschland, unterscheidet den Deutschen und die werden generell von halt Minderheitenschutz und so weiter gegängelt. Was so werden. Und dazu halt irgendwie NS war toll. Diese Überzeugung kam dann ins Wanken, weil du gesehen hast, als die größte Überfremdungswelle aller Zeiten kam, dass du jetzt da auch mitlaufen könntest und sagen könntest, das wäre blöd, aber das wäre ja blöd, das zu machen. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ich kennengelernt habe. Wir verbringen jetzt
Zeit. Zu der einen Zeit, in der selbst irgendwelche Normies rechts geworden sind, weil die Umstände so schlimm werden, da wirst du links. Okay.
Und du stellst relativ schnell fest, dass in unserer Gruppe das einfach nicht funny ist, Witze über Juden zu machen. Und dass es nicht korrekt ist, abfällig über Menschen mit Migration zu...
Okay, du bist also im Grunde genommen einfach ein Chamäleon. Was jetzt gar nicht so abfällig ist, denn die meisten Leute sind so ein bisschen ein Chamäleon. Wahrscheinlich sind alle Leute so ein bisschen ein Chamäleon. Die meisten Leute sind sogar ziemlich ein Chamäleon. Und du hattest halt davor ein soziales Umfeld, das war so. Und dann hast du das soziale Umfeld gewechselt, hast dich einen neuen angepasst. Alles klar. Das erklärt auch, warum 2015 keine Rolle gespielt hat dabei. Weil die Welt, wie die Welt ist und was um dich herum ist, eigentlich gar nicht wichtig war, sondern was die Leute um dich herum gelabert haben.
Ja, Geschichte jetzt darfst du keine Witze mehr über Juden machen, aber über Deutsche und Europäer, das ist nach wie vor okay, weil die Menschen alle gleich sind oder irgendwie so.
Es ist nicht so kompliziert, ein einigermaßen guter Mensch zu sein, auch wenn die Strukturen, in denen du aufwächst und das Umfeld, in dem du dich bewegst, das vielleicht nicht ist.
Ich habe angefangen zu studieren, ich habe mir ein neues Umfeld geschaffen, eine neue...
Immer exakt dasselbe.
Meinen jetzigen Verlobten kennengelernt, in dem ich mich verliebt habe. Ich habe eine Psychotherapie gemacht und mich der Probleme angenommen, die eigentlich so...
Wir haben aus Elblandfinanzbezügen gehört, dass man da interessante Dinge über sich erfährt, wenn man sagt, dass man ein Rechter ist. Also
in meiner Persönlichkeit von klein auf verankert waren, die mich dazu gebracht haben. Und dann habe ich auch erst mal gemerkt, dass diese Ideologie, all das, wofür ich eigentlich dankbar bin und was unseren Staat und unser Land eigentlich ausmacht, dass es das in letzter Konsequenz eigentlich alles zerstören möchte und alles kaputt macht.
Es ist auch wieder genauso flach, wie vorher deine NS-Scheiße war. Das ist alles, okay, das ist jetzt, ich finde das ein lustiges Symbolbild für die Ideologie, die unseren Staat ausmacht. Aber das ist jetzt, oh ja, ich habe verstanden, dass das eigentlich die Liebe ist und dass wir das eigentlich zerstören wollen und so weiter. Es ist halt so simpel. Wie gesagt, wer ist dann davon inspiriert nachher oder so? Darum geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Ne? Es geht darum, halt nochmal das Bild der Rechten von vor 30 Jahren zu zeichnen, weil sie die gerne wieder hätten, weil sie mit dem jetzigen Feind deutlich schlechter umgehen können als mit dem damals.
Ich war 3 Tage in Auschwitz und habe mir das angeguckt und habe mich noch nie so beschissen gefühlt wie dort. Ich bin dort in dieses Tor rein.
Aber die Abfolge ist jetzt eine andere. Ne? Also du gehst nicht als harter NSler nach Auschwitz und siehst, ach du meine Güte, oh nein, hier wurden sie alle umgebracht und jetzt bist du kein Rechter mehr, sondern du hast vorher irgendwie andere Freunde kennengelernt, du warst traurig, dass die Leute dich nicht angerufen haben, dass deine Mutter gestorben ist oder krank war. Und dann irgendwie in diesem Prozess denkst du dir, okay, neues Ich, neue Weltanschauung, ich gehe jetzt mal nach Auschwitz und dann siehst du, oh, dann machst du quasi den März einfach.
Ja, aber ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ich habe auch schon Konzentrationslager gesehen. Das hat, also das ist ganz interessant, das ist halt ein Museum, aber das ändert doch meine Einstellung zu den Dingen nicht.
Und hab so, als hätten mir dort 1000 Leute direkt ins Gesicht geschlagen. So. Weil du wusstest, was du schon alles von dir gegeben hast und wo du schon überall stand und welche Parolen du gebrüllt hast.
Ja, lustigerweise, das ist die größte Ironie an allem. So wie du vorher warst, warst du eigentlich etwas, worauf das System, das die Sache, die wir gerade sehen, als das größte Tabu und die emotional schwerwiegendste Sache, die es jemals gab, aufgeladen hat, braucht. Das System ist angewiesen auf diesen Satan quasi. Ne? So wie der Satanist immer noch nur in einer christlichen Dialektik funktioniert, er ist angewiesen aufs Christentum, genau. Er ist ein Zerrbild oder er ist eine Antithese dazu, brauchst du das Bild der momentanen Gesellschaft oder brauchte die momentane Gesellschaft dich als ihre Antithese, damit sie einen Gegenspieler hat, gegen den sie kämpfen kann, der sagt, ja, ich bin wirklich so, wie die Gesellschaft ihre Feinde zeichnet. Die Gesellschaft in Anführungszeichen, eher die Elite der Gesellschaft.
Mit dieser Szene ist nicht zu spaßen. Und wenn man so diese Älteren oder Leute dort gesehen hat, man weiß ja auch, was die können. Und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, so, vor was ich immer noch am meisten Angst habe. Ich will einfach ein friedliches Leben. Und dann war ich so auf dem CSD.
Dann hab das doch. Ich muss doch trotzdem kein Linker werden.
Und es war halt eine absolute Reizüberflutung. Tausende Menschen, alles.
Das ist die Kette. Also Mutter stirbt, traurig, Buchenwald, CSD. Und dann Gehalt.
Super freundlich. Die Musik, so viele Wagen. Und ich
frag die mal, was eine Frau ist, dann werden die weniger freundlich.
Auf dem CSD?
Ja.
Ja. Frag mal. Frag mal durch, was sie von Kindern halten. Ich meine, da wirst du auch einiges erfahren. Hast du nicht neulich die Sexpuppe da gepostet? Ich bin mir ziemlich sicher, einige der Kunden und Abnehmer dieser Produkte werden auch auf dem CSD ganz glücklich sein.
Ja, ich könnte das Ding gleich sogar vielleicht nochmal. Weißt du was? Ich suche das mal ganz kurz raus.
Also, um das nochmal zu erklären. Natürlich gibt es keine 1:1 Korrelation zwischen Schwulsein und CSD und Pädophilie, aber statistisch eindeutig. Also alle abweichenden Sexualverhalten, ob das jetzt trans oder schwul ist oder so weiter, geht für gewöhnlich auch mit der statistisch erhöhten Wahrscheinlichkeit einher, pädophil zu sein.
Und es ist ein Teil der Szene, was die öffentlichen Akteure angeht. Also wir haben ja die Jurassica Parker-Sache jetzt gesehen, die dann mit 5 anderen Drag-Kollegen diesen Kinderspielplatz da missbraucht hat als Bühne für irgendeine pornografische Aufführung, die jetzt, oder der besser gesagt, jetzt enttarnt wurde als Pädophiler, der schon mal verurteilt wurde, wegen Kinderpornografie und der jetzt erneut die Tür deswegen eingetreten bekommen hat. Man sieht ja auch, wie die anderen Leute um ihn herum darauf reagieren. Erstmal, es gibt keine flächendeckende Distanzierung oder so. Es gibt kein,
ja, genau.
Wir hassen den jetzt und oh mein Gott, wie konnte er uns das antun? Wie konnte das in unsere Szene gespült werden? Wir sind sowas von geekelt oder so, sondern es wird totgeschwiegen. Wenn nicht, wie ist mal, Nina hebt ab, hieß die Sendung, von dieser komischen Drag Queen namens Nina irgendwas. Hast du das gesehen, was die gesagt hat über Margot Schlönske, lustigerweise eine andere Drag Queen, die einen Podcast hatte mit Jurassica Parker, die laut ihr das Ganze durchgestochen haben soll mit der Pädophilie von Jurassica Parker?
Nee, natürlich nicht, keine Ahnung.
Also hier haben wir es, das hier ist Nina Queer, die hat übrigens 5-mal für den RBB die Sendung über den CSD in Berlin moderiert. Und das hier ist sie, in Anführungszeichen, der Typ in seiner Fernsehsendung Nina hebt ab. Und er redet jetzt über Margot Schlönske unter dem Gesichtspunkt, dass die Pädophilie und der Kinderpornokonsum von seinem Kollegen Jurassica Parker, Mario Olschinski, von diesem ans Tageslicht gebracht worden sein sollen.
Diese Frau ist gefährlich. Und ich finde, die ganze Szene sollte Angst haben vor dieser Frau. Und wer das unterstützt, wer diese Frau unterstützt, wer ihr Geschäft unterstützt, wer ihr Handeln unterstützt, der unterstützt das System Margot Schlönske. Der unterstützt Mobbing der brutalsten Art und Weise. Der unterstützt eine Person, die abgrundtief böse ist. Ich hoffe, ja, ich wünsche meiner Szene, meiner Community, dass sie sich von Margot Schlönske ein für alle Mal lösen kann. Dass sie dieses Herpesgeschwür, das so lange in dieser Szene wuchert, endlich abschneiden und wegwerfen kann. Margot Schlönske ist für mich nicht das Böse selbst. Nein, sie ist für mich der Eiter, der das Böse infiziert. Diese Frau.
Ja. Schön, wie man reden kann, wenn man auf der richtigen Seite steht, ne? Also.
Auf der Gegenseite, das. In dem Fall auf der Gegenseite zu Leuten, die was gegen Kinderpornos haben, ne? Also darum geht's gerade. Die ist sauer. Übrigens Zitat dann noch zu, warte, das habe ich ja auch in der Kolumne drin. Zitat zu der Verurteilung. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Wie auch immer sie an das Material gekommen ist, wo auch immer sie es verbreitet hat, manchmal erkennt man das nicht. Das ist das Aber Fazit zu der Verurteilung selber.
Sie ist nicht schon zum zweiten Mal verurteilt worden? Ist auch schon irre.
Nee, das ist das Zitat zu der ersten Verurteilung. Von dem Typen, den wir gerade gesehen haben. Und jetzt ging es darum, dass das Ganze an die Öffentlichkeit gekommen ist durch Margot Schlönske. Darüber regt er sich dann in dieser Form auf.
Ich finde auch gut, wie er sagt, das ist Mobbing. Ich meine, das ist nämlich so diese Drachenlord-Mentalität. Also irgendwas, was meinen horrenden Handlungen hier zuwiderläuft oder die Kritik an meinem unmöglichen Verhalten bedeuten, das ist alles Mobbing. Die haben alle diese seltsamen Gestalten, diese Tendenz in dieselbe Richtung, in diese drachenlordige Richtung.
Ja, also so nett wäre es dann vielleicht nicht geworden, wenn du mal ein paar Takte in puncto Kinderpornos verloren hättest.
Schon nur vom Erzählen wieder Gänse, das war wirklich für mich die größte Bestätigung, die ich hätte haben können. Ich hatte halt eine Einstellung.
Ich bin mir sicher, irgendwelche Juden, die damals im Buchenwald gestorben sind, die haben sich gedacht, wäre es nicht geil, wenn irgend so ein fetter, degenerierter, versoffener Hooligan, der einfach nur, um so abstoßend wie irgend möglich zu sein, um halt der Gesellschaft zu trotzen, in 80 Jahren sich den Leuten, die das gerade mit mir machen, zugehörig fühlt, wenn der diesen Ort hier besucht und danach dann auf irgendeine Schwulenparty geht, wo irgendwelche Schwulen und Drag Queens und Transmenschen so nett zu dem sind, dass er sich dann ganz sicher ist, dass er die Lektion hiervon gelernt hat. Ich bin mir sicher, das wäre der innigste Wunsch von irgendeinem Juden gewesen.
Ja, wahrscheinlich. Ist der eigentlich selbst schwul? Was macht er sonst auf dem CSD? Da gehst du doch nicht einfach so hin.
Ich glaube, er wollte dann einfach nur Degenerationsmaxing betreiben. Er hat sich dann gesagt, das war jetzt nichts mit meinem Weltbild davor, ich mache jetzt das radikale Gegenteil.
Die einfach Kacke ist, doch, kann man schon so sagen. Und die mir in meinem Leben auch ganz viel verbaut hat. Weil wenn du mit Menschen, die vielleicht queer sind oder nur weil die eine andere Hautfarbe haben, eine redest, dann wirst du auch nie weiterkommen, außer in deiner Hassbubble. Du bist immer nur dort.
Ja, aber unsere Hassbubble, das ist im Osten inzwischen annähernd die Mehrheit der Gesellschaft.
Ja.
diese Salonfähigkeit von Rassismus ist vielleicht in akademisiert.
Ihr macht das back to back? Also außerhalb von deiner Hassbubble wirst du da überall auf taube Ohren stoßen. Und jetzt ist die
Scheiße. Ja, er meint ja mit Rassismus nicht das, was ein normaler Mensch Rassismus verstehen würde. Also irgendwie, der wirklich sagt, oh, ich hasse die Schwarzen die ganze Zeit.
Ja, klar. Aber sie wollen das doch alles deckeln unter einem Ding. Also sie wollen ja einen fließenden Verlauf zeichnen. Und ja. Entweder du schließt dich halt der offenen, freien Gesellschaft an oder du bist halt in deiner Hassbubble. Aber die Hassbubble wird ja gleichzeitig immer salonfähiger.
Kreisen, die jetzt in Großstädten leben, ist vielleicht verpönt und nicht mehr da. Aber setz dich 20 Minuten in die S-Bahn und fahr raus und unterhalte dich mal mit den Leuten da. Da ist es ganz normal.
Ja, die werden dir aber auch nicht sagen, ich habe mein ganzes Leben lang schon Neger gehasst. Die werden dir halt sagen, ja, guck dir mal, was aus diesem Land geworden ist. Ja, Sozialhilfe und alles, Kriminalität, Verbrechen, ja, das sind alles reale Belange.
Ich glaube, dass wir das gesellschaftlich massiv unterschätzen, was das vor allem mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen macht und was das für ein Türöffner ist. Damals hattest du vielleicht zwei Leute, die gesagt haben, Alter, geiles Lancer-T-Shirt, mega cool, wo hast du
das? Ja, weil damals nichts dahinter war. Jetzt ist halt zum einen eine fundierte Ablehnung der offenen, vielfältigen Gesellschaft, wie ihr sie feiert dahinter, ein fundierter Gegenentwurf dazu. Natürlich wird das nicht von der breiten Basis in Gänze verstanden, aber er existiert, er ist intellektuell erarbeitet und zum anderen sind die Grundbedingungen, die in eurer freien, offenen, toleranten Gesellschaft geschaffen wurden, so unerträglich geworden, dass die Leute schon auf der Suche sind nach irgendetwas, was sich davon abwendet. Bei euch war es halt einfach nur ein Ich will den Härtesten markieren. Ich sehe vielleicht winzige Körnchen von Wahrheit, wie uns ist jedes Bild von positiver Männlichkeit abhanden gekommen und so weiter. Und jetzt mache ich halt das radikale Gegenteil. Und das radikale Gegenteil von allem der gesellschaftlichen Moral, das ist dann eben auch NS. Das ist flach. Das ist nicht das Monster, mit dem ihr es jetzt zu tun habt.
Bisher, und dann erzählst du auch vom Polenmarkt und so, heute sind es halt 2000 Likes auf TikTok, 3000 Likes auf TikTok. Dafür, dass du dein Outfit of the Day zeigst mit irgendwie New Balance 574 und deinem Lloyd und Scott Polo und alle schreiben, oha geil, echt, die Jungs sind rechts und irgendwie voll
hart. Was? Mir würde das überhaupt nichts sagen, aber okay.
Kram.
Wir sind noch nicht tief genug drin, also wir müssen noch aufgeklärt werden.
Also.
Scheinbar.
In jeder zweiten Bio sieht man irgendwelche Deutschlandadler und Flaggen oder.
Hä? Also. Sie wollen diesen fließenden Verlauf auf Krampf. Ne? Sie wollen auf Krampf. Ja. Wir hatten die versoffenen Assis, die damals gesagt haben, ja, Holocaust war geil. Und jetzt haben wir halt in der Breite der Gesellschaft eine riesige Bewegung, die es ablehnt, dass wir, 7 Millionen Migranten hier reingeschleppt haben innerhalb von 10 Jahren. Und dass seitdem alles den Bach runtergeht. Und die auf jeden Fall, was ihre Wortführer angeht, analysiert haben, was eigentlich die Fehler sind von dem Menschen- und Weltbild, das uns dazu geführt hat. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine äußert sich an der Oberfläche eher in Deutschlandfahnen und Adlern und das andere äußert sich in anderen Flaggen.
Dann schlimmstenfalls dann diese zwei Bowlingkugeln mit den zwei Achten, wo es dann noch deutlicher wird, was für eine Einstellung dahinter steckt. Wenigstens ist noch jemand für Deutschland. What the fuck? Was wollten ihr uns damit sagen? Das ist einfach ein Trend, rechts zu sein. Und das ist ein Riesenproblem.
Das Lustige ist,
das war ein Riesenproblem.
In deiner winzigen Bubble damals war es das tatsächlich. Da war es ein Trend. Aber jetzt ist es nicht mehr ein Trend im Sinne von, die Leute laufen nur einem Gefühl hinterher, sondern die Leute haben echte Probleme, die sie nicht anders zu lösen wissen, als sich abzuwenden von der herrschenden Ideologie.
Ja, also wie gesagt, das ist immer noch in jedem einzelnen Staat auf der Welt, der vor allem nicht der westlichen Welt angehört, die Regel. Leute sind natürlicherweise rechts mit ihrem Land verbunden.
Ja, ja klar. Ich meine, sie zeichnen hier eigentlich einen fließenden Verlauf zwischen nicht modern westlich-liberal und Nazi, versoffener Hooligan, der irgendwelche Leute verprügelt. Also das würde dann jeden anderen, den du hier importierst, der eben nicht modern westlich liberal geprägt ist, genauso einfangen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir da gerade in einem Prozess sind.
Ich meine, Bosetti hat doch neulich mal in einem Video buchstäblich gesagt, dass Deutschland von faschistischen Staaten umgeben ist. Also wirklich faschistischen, ne? Von faschistischen Mächten umgeben. Gemeint ist dann halt sowas wie Ungarn oder Russland.
Richtig doll zu schlafen und ganz viel auf der Strecke zu lassen.
So, und ich bin wirklich hier, um die Jugend vielleicht irgendwie ein Stück zu sagen, ey, packt euch mal. Nimmt mal die Deutschlandfahne aus eurer Bio.
In Deutschland. Er ist dir gut gelungen, du. Ich bin total überzeugt, ey.
Das ist jetzt unsere Deradikalisierung. Also die Leute, die deradikalisiert werden müssen, das sind die Leute mit einer Deutschlandfahne und einem Adler in der Bio. Und der Deradikalisierer ist halt irgendein Vollversager mit 2 Meter breiten Tunneln, mit denen du oder durch die du mit einem scheiß Linienbus durchfahren könntest in den Ohren. Fettsack, der sein Leben damit verbracht hat, sich zuzusaufen, irgendwelche Scheiße zu grölen, die einfach nur möglichst anstößig sein sollte. Und der soll jetzt denen erklären, warum alles, was sie denken, falsch ist. Weil er hat ja dasselbe hinter sich. Nein, wir sind nicht gleich, lieber Detlef.
Jeder, der nur ein ganz, ganz klein bisschen das Gefühl hat, dass es falsch ist. Ja, Digga, es ist falsch. Mach's einfach nicht.
In Deutschland eine Deutschlandfahne im Profil zu haben.
Und das ist halt alles, was er dann hat. Also irgendein weinerliches, ja, es ist falsch. Ja, der Fernseher hat recht. Aber er kann nicht einmal im Ansatz ausführen, warum.
Und eigentlich gerade der andere, du, die würden sich vor einen fahrenden Zug werfen, um zu verteidigen, dass irgendein Syrer aus Syrien eine syrische Flagge in seinem Profil hat, weil das ist da wieder an, respektieren und mit der Heimat verbunden sein und ein Stück Heimat mit in die neue Welt nehmen und alle positiven Assoziationen, die du dir ausdenken kannst, ja, genau. wie üblich.
Wir wollen einfach eine Fremddominanz haben, weil wir damit halt weiter wegkommen von dem Schreckgespenst, das den Liberalismus, die Beliebigkeit unumgänglich oder alternativlos erscheinen lassen soll, dass sie früher verkörpert haben.
Such dir wirklich Freunde, die für dich da sind. Das sind am Ende plus 2-3 Mann, aber die sind wenigstens da. Und das wirst du in dieser Szene nicht finden.
Ja, kann ich das Gegenteil versprechen. Und wenn es zur Voraussetzung ist, dass du keine Deutschlandflagge in Deutschland dein Profil hast, um Freunde zu finden, dann lebst du in einer kaputten Welt.
Tja, das scheint es gewesen zu sein. Wenn du selbst einen Weg raus aus dem Rechtsextremismus suchst oder dich mehr zum Thema informieren möchtest, findest du weiterführende Informationen und Links in der Infobox. Was haben wir denn hier Schönes? Verfassungsschutz? Ausstatterprogramm Wendepunkt.
Ja. Exit Deutschland.
Hast du mitbekommen, dass meine
von der Matteo-Antonio-Stiftung?
Ja, genau, dass sie was zusammen mit der AES gemacht haben.
Ich habe nur mitbekommen, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung deinen Auftritt bei der Buchmesse kommentiert hat, aber
ja, sogar äußerst schmeichelhaft. Ne? Sie sprachen von den Riesenschlangen und so weiter. Nee, ich habe sogar eine kleine Kolumne darüber geschrieben. Ich wurde ja deradikalisiert vom Violence Prevention Network. In der Kolumne darüber gehe ich da auch noch ins Detail, wie das eigentlich genau aussah und so weiter. Aber die haben jetzt einen Online-Kurs zum Thema Rechtsextremismus im Gaming herausgebracht. Und der war in Zusammenarbeit mit der Amadeo-Antonio-Stiftung entstanden und beinhaltete solche Sachen wie das Shoyoka zur Gamerin des Jahres 2017 oder so gewählt wurde und es daran Kritik gab, zeigt, dass weiterhin Frauenfeindlichkeit ein wichtiger Teil von der Gaming-Szene ist. Oder auch generell, also ein rechtsextremes Familien- und Frauenbild wird da gepusht, was halt heißt, überhaupt eins, ne? Überhaupt irgendwelche Geschlechterrollen. Das heißt, die sind offenbar vollkommen irre. Die hatten sich mir gegenüber präsentiert als ideologiefreie Leute, die einfach nur nicht wollen, dass irgendwem auf die Fresse gehauen wird. Und ja, also ob man jetzt Remigration fordert, das sind ja auch verschiedene. Die haben immer alles, was du denen gegeben hast, wenn du ergründen wolltest, wogegen die eigentlich kämpfen, aufgeweicht erstmal. Ich habe die gefragt, was ist mit Remigration? Ist das Extremismus? Bekämpfen sie das? Und dann haben die erstmal gesagt, ja, das kommt immer darauf an, was man damit meint. Ist jetzt ja auch ein Begriff, der von vielen Leuten benutzt wird. Wenn das jetzt zu Hass führen soll und dann dazu, dass man sagt, ja, der und der, der darf halt nicht sein und man zündet jetzt irgendein Haus an oder so, dann ist das Extremismus. Aber ansonsten, wir sind ja keine politische Organisation, so in dem Stil. Dann bin ich draußen, paar Monate später machen sie hier diesen Kurs dazu, wie rechtsextrem die Videospielewelt ist, der übrigens mündet dann in irgendeinem Quiz, das man beantworten muss. Und man muss sich dann irgendwelche Expertenvideos der Amadeo Antonio
Stiftung. Ist Shoyoka die beste Gamerin, die es je gab? Ja oder nein? Es gibt nur eine richtige Antwort. Ja, wunderbar. Ja, aber es ist doch eh klar, dass das nur so eine Takia-Aktion ist, dass die keine Rechten sind oder dass die eine urlinke Einstellung haben. Ich meine, es ist halt nur rattig, dass die das nicht von Anfang an klar machen, ne?
Ja, und es ist halt interessant, wer einem vom Staat in einer Machtposition, es war eigentlich so vorgesehen, dass die eine riesen Machtposition haben, ne? Dass ich immer noch hänge an der Zweidrittelentlassung, was halt nicht mehr der Fall war, weil die eigentlich über die Wupper war mit dem, was die Richterin mir gesagt hatte. Und dass die maßgeblich dafür sein würden, ob ich das bekomme oder nicht. Also was die dann über mich berichten, das wäre dafür dann maßgeblich. Ne? In dieser Situation setzen die einem solche Extremisten vor die Nase, die einem dann irgendwas davon vorlügen können, dass sie keine politische Agenda verfolgen.